Mit Heike Sikoni, schönen guten Abend. Verliebt, verlobt, verheiratet und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Schön, wenn sowas klappt, eine lebenslange glückliche Ehe, aber die Statistik zeigt, jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Wie es vielleicht doch klappen könnte mit dem dauerhaften Glück, was man tun kann in guten und in schlechten Zeiten und auf welch ungewöhnliche Weise die Kirche Paare dabei unterstützt. Darum geht es heute in Domradio Gruppen zu Gast. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Domradio Gruppen zu Gast. Wie kann man junge, verliebte, heiratswillige oder auch schon erfahrene Paare in ihrem Zusammenleben unterstützen? Ganz praktisch, aber auch spirituell. Darüber macht man sich im Referat Ehe- und Familienpastoral im Erzbistum Köln und natürlich auch in den Gemeinden Gedanken. Und zu welchen Ansätzen man da gekommen ist, das erfahren wir heute von Pastoralreferent Martin Bartsch vom Referat Ehe- und Familienpastoral im Erzbistum Köln, und mitgebracht hat er den Gemeindereferenten aus Bickendorf, Stefan Mattei. Der hat wiederum seine Frau mitgebracht, Monika Mattei, und Dagmar Burger-Küchler ist auch heute bei uns im Studio. Ja, erstmal herzlich willkommen alle vier.
Guten Abend.
Wir reden jetzt hier gleich über Ehe und Familie und verheiratet sein und Paare. Sind Sie denn alle verheiratet? Also Monika und Stefan Mattei, klar. Vielleicht stellen Sie sich mal vor, Familie.
Gut. Ja, in der Tat, wir sind verheiratet seit 14 Jahren. Wir haben zwei Kinder, die sind 12 gerade geworden und der Sohn wird bald 10. Ja, und beruflich bin ich seit 15 Jahren Gemeindereferent fürs Erzbistum Köln und seit 10 Jahren in Köln-Bickendorf-Ossendorf mit dem Arbeitsschwerpunkt Ehe- und Familienpastoral.
Was ist der Unterschied zwischen Gemeindereferent und Pastoralreferent?
Die Studienvoraussetzungen. Ich habe an der Fachhochschule studiert und der Kollege Bartsch, Pastoralreferent, hat ein Unistudium.
Ja, Martin Bartsch, Sie sind Pastoralreferent. Wo liegen denn da Ihre Aufgaben?
Bei mir sieht das so aus, dass ich im Moment zwei halbe Stellen habe. Ich arbeite mit einer halben Stelle auch in der Gemeindeseelsorge im Pfarrverband in Deutz und Poll. Und dafür bin ich ja heute Abend auch hier. Mit einer halben Stelle bin ich im Referat Ehe und Familie in der Hauptabteilung Seelsorge des Generalvikariates und habe da alles rund um Liebe, Partnerschaft, Ehe im Vorfeld und natürlich auch nachher. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf.
Und das machen Sie, das kennen Sie auch nicht alles nur theoretisch?
Nein, zum Glück würde ich sagen, oder auch aus Überzeugung nicht, denn ich bin auch 13 Jahre verheiratet. Meine Frau ist nebenbei auch Theologin und Pastoralreferentin. Da kommt schon mal so einiges zusammen. Und wir haben eine Tochter von 4 Jahren.
Und das war's erstmal. Dagmar Burger-Küchler, Sie sind jetzt kein Profi in Ehefragen, Sie sind einfach verheiratet.
Genau, ich bin seit 20 Jahren verheiratet und lebe seit 25 Jahren in dieser Beziehung und habe zwei Kinder, zwei Mädchen, 16 und 18 Jahre bald.
Ja. Und Sie sind ja hier, weil Sie an den Angeboten teilnehmen, die das Erzbistum eben anbietet. Bevor wir jetzt da ins Detail gehen, wollte ich erstmal klären, Martin Bartsch, wo ist denn da der Unterschied? Das ist ja nicht so die klassische Eheberatung, dass man sagt, ich habe ein Problem, ich gehe mal dahin, ich spreche mit denen. Wie sieht das Angebot aus?
Ich denke, das ist gut, dass Sie das zu Beginn gleich einfach mal so trennen. In den Beratungsstellen haben wir im Bistum verschiedene Ehelebensfamilienberatungsstellen. Da gehen die Menschen hin, sie können sie aufsuchen, kostenfrei, aber nicht umsonst, wie es immer so schön da heißt. Die Ehepastoral, sagen wir mal, ist ein bisschen weiter. Also es geht dahin vor allen Dingen, dass wir die Paare in guten Tagen wie in schlechten unterstützen, dass wir Angebote haben, die über die reine psychologische Beratung hinausgehen, die seelsorgliche Angebote haben. Das heißt, auch immer so den Hintergrund, wie es ja im Sakrament der Ehe auch ist, Gott ist der Dritte im Bunde, der mit ist. Und diese Kraft, auch der Segen, der in der Trauung ja gespendet wird, die Zusage, Gott ist mit, die versuchen wir immer auch mit reinzuholen und diese Kraft auch zu schöpfen. Und dazu gibt es halt verschiedene Angebote.
Sind das Angebote, die sich immer nur an verheiratete Paare richten?
Nein, also die Angebote sind für Paare und die, die es werden wollen. Also je nachdem, wo ich ansetze. Also das ist ja das Schöne. Die Liebe beginnt ja relativ früh. Und das müssen also keine katholisch verheirateten Paare sein. Es gibt auch zum Beispiel Angebote für Alleinerziehende, wenn wir nachher so in den Elternbereich reinkommen, aber auch für Paare, die zum Beispiel auch in der Trennung leben oder auch sich nochmal auf den Weg dorthin einfach machen.
Und Sie haben es jetzt schon angesprochen, wir werden auch noch im Detail auf viele Angebote konkret eingehen, aber wenn Sie einen groben Rahmen mal sagen würden, in welcher Richtung gibt es da überall Angebote?
Also wir haben Angebote zur Trauung hin, also Ehevorbereitungskurse, rund um die Trauung natürlich, auch Trauwerkstätten. Wir arbeiten jetzt hätte ich einen Sprung schon noch davor machen, mit Schülern und jungen Menschen zusammen in Schulen, religiöse Orientierungstage, hier mit der Fachstelle auch in Köln zusammen. Es geht dann nachher darum, dass wir zum Beispiel Oasentage für Paare anbieten, in guten Tagen Ehejubiläen feiern. Allerdings auch gucken, wo können wir Paare unterstützen in den schlechten Tagen, zum Beispiel auch wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt oder wenn Tod bei Trennung, Arbeitsplatzverlust. Dazu gibt es Kommunikationskurse, es gibt dezidiert auch geistliche Tage, Exerzitien und auch, ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn Paare Eltern werden, so die Balance zwischen Partnerschaft und Elternschaft.
Also ein Riesenprogramm und eigentlich ist das ja auch so die Familie, die Kernzelle der Kirche eigentlich. Umso erstaunlicher ist es, dass es das ja noch gar nicht so lange gibt, diese Stelle.
Eigentlich ist das wirklich erstaunlich, muss ich auch sagen. Kardinal Meißner hat auf dem Weltjugendtag 2005 hier in Köln festgestellt, so möchte ich es einfach mal salopp sagen, dass viele Paare, junge Menschen gekommen sind und bei Kirche dazu nichts gefunden haben zum Thema Liebe, Partnerschaft, Ehe. Und daraufhin hat das Bistum einen Schwerpunkt gesetzt in diesem Feld, Ehe und Familie. Und ja, es ist immer in den Stellen so, dass viel gekürzt wird, gespart werden muss und da wird wirklich investiert. Und das ist ja schön, dass wirklich die Kirche nicht sagt, ihr müsst ein Leben lang zusammenbleiben oder dürft es, sondern wir helfen euch dabei. Und das mit verschiedenen Referenten in den Regionen, da sind wir dabei und versuchen die Menschen auf diesem Weg besonders zu begleiten.
Und wie das aussieht, darüber reden wir gleich weiter. An einer Beziehung muss man arbeiten. Das raten Experten immer wieder, aber arbeiten ist doch irgendwie kein schönes Wort in Verbindung mit Liebe. Sich der Liebe auf die Spur machen, das hört sich schon viel einladender an und eingeladen wird man dazu, zum Beispiel in der Gemeinde Bickendorf hier in Köln seit 5 Jahren, denn da geht es darum, Paare dabei zu unterstützen, dass die Zeit, die sie miteinander haben, auch gut bleibt. Stefan Mattei, Sie sind derjenige, der einlädt.
Genau.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
Die Idee ist entstanden, wenn man hinschaut, Sie haben es in den ganz ersten Eingangsworten gesagt, 1/3 der Paare gehen auseinander. Wir haben geschaut, 2/3 der Paare schaffen das noch und wie können wir denen Mut machen, weiter auf ihrem Weg zu sein. Und dann lag das nahe, sehr auf die gelingenden Seiten zu schauen, in einer Partnerschaft und dazu einzuladen. Menschen einzuladen, die in einer Beziehung leben, zusammenzukommen und sich einen Tag Zeit zu nehmen und zu schauen, was klappt denn gut bei uns, wo sind wir als Paar gut unterwegs, wo stärken wir uns gegenseitig. Das geschieht mit ganz viel Zeit wirklich im Gespräch auf der Paarebene und einer kleineren Zeit des Austauschs in der Gruppe, wo jedes Paar ganz frei ist, das zu erzählen, was sie auch mögen. Und beim Hören entstehen dann wieder weitere Bilder in den Köpfen und man kriegt weitere Anstöße für die Partnerschaft. Und für uns immer ganz wichtig, so ein Tag endet immer, dass wir die Liebe auch wirklich feiern. Es gibt abschließend immer ein Festmahl und
Wer kocht das aber nicht, die Dame?
Das ist unterschiedlich. Wir haben schon wir haben einmal gemeinsam gekocht, wir lassen uns schon mal was kommen. Das ist recht unterschiedlich. Aber dass gefeiert wird am Ende, die Liebe, das ist uns miteinander und auch mir ein ganz großes Anliegen.
Bei diesen Tagen, samstags ist das, glaube ich, immer, Dagmar Burger-Küchler, da sind Sie sehr gerne dabei, haben Sie schon gesagt. Was gefällt Ihnen denn da dran?
Mir gefällt vor allen Dingen das Bewusstsein darüber, wie wichtig unsere Beziehung ist oder welchen Wert die Beziehung hat und dass man das über diese Rollenspiele, die wir da machen, die wir ja oft auch nur in Zweisamkeit verbringen, uns nochmal austauschen können, konkret über die Frage, die uns gestellt wurde und die wir vorher nicht wussten.
Zum Beispiel, erklären Sie uns mal eins.
Ja, was hatten wir für Fragen gehabt, Stefan?
Beim letzten Mal haben wir uns ganz bewusst angeschaut, den Weg, den man als Paar schon zurückgelegt hat. Und die Frage, wo sind da so Wendepunkte gewesen, wo es vielleicht einen positiven Kick gegeben hat, aber wo waren vielleicht auch Punkte, wo es schwierig war. Und ich habe euch gebeten, euch so einen wirklichen Liebesweg zu malen als Paar und euch damit eine Stunde zu zweit auf den Weg geschickt.
Ja, wie, dann hatten sie ein Blatt Papier und einen Stift und haben dann mit ihrem Mann ein Bild gemalt, oder wie?
Ja, und jeder zieht sich zurück und niemand weiß, was das andere Paar jetzt macht, wie das andere Paar das jetzt zum Beispiel aufzieht und wie es dieses Blatt füllt. Also jeder hat auch eine andere Art und Weise.
Jeder malt sein.
Ja, es bleibt freigestellt. Also es ist wirklich so individuell, dass es eben auch da kein Maß gibt, dass bestimmte Punkte unbedingt erfüllt sein müssen oder nicht. Und jeder hat andere Schwerpunkte. Und es ist dann ganz erstaunlich, was für das eine Paar wichtig war und für das andere Paar vielleicht gar nicht so. Oder dass das andere Paar einen ganz anderen Schwerpunkt hatte. Also zum Beispiel hatten wir jetzt die Situation gehabt, dass der Tod der Eltern das Paar sehr zusammengeführt hat, aber auch viele Schwierigkeiten mit reingebracht hat in die Beziehung. Das war bei uns noch nie ein Thema gewesen. Wir hatten ganz andere Probleme gehabt. Und das Interessante ist dann eben auch nachher beim Austausch, dass man auch den Respekt davor bekommt, wie unterschiedlich alles ist. Man denkt immer, man wäre alleine mit seinen Problemen da oder man wäre irgendwie besonders schlecht, man würde schlechter stehen mit seinen Problemen. Aber es ist so individuell und dann merkt man plötzlich, wie klein doch manches wird, wenn ein anderes Schicksal einen auch sehr berührt.
Monika Mattei, Sie nehmen ja auch daran teil mit Ihrem Mann.
Ja.
Ja, verändert das was, so ein Tag?
Auf jeden Fall. Also wir haben gelernt, dass wir viel sprechen, dass wir viel reden und wir merken auch immer, wenn wir so Zeiten haben, wo wir nur organisieren und wo es nur darum geht, was müssen die Kinder jetzt und was ist hier und da. Und wenn wir vergessen, über uns zu sprechen, dass das ganz schlecht ist und dass es uns dann nicht gut geht. Und dann denken wir wieder dran, komm, wir haben uns vorgenommen, wir wollen mehr reden oder wollen Zeit für uns nehmen und dass das ganz wichtig ist. Also das mussten wir auch lernen. Und das merke ich auch, dass wir aus diesen Tagen immer viel Kraft schöpfen, weil wir uns genauso zurückziehen wie die Paare. Also wir machen die Einheiten auch immer mit. Und ja, das ist für uns auch sehr segensreich.
Wer überlegt sich denn die Fragen?
Die Anstöße, die kommen meistens aus meinem Kopf heraus. Wir können das leider nur einmal im Jahr machen. Das heißt, also, es vergeht von einem Treffen zum nächsten immer eine ganz schöne Zeit. Und wenn man so ein bisschen wach dafür ist, dann fliegen einem so Fragen und Themen auch zu. Also wenn ich in meine Mappe schaue, dann könnten wir dieses Jahr 3-4 solche Seminare machen. Tage, so viel Anstöße kriegt man von außen. Viel kommt dann auch hier vom Kollegen Bartsch über Flyer, wo auf einmal ein Stichwort ist, wo es dann in meinem Kopf hell wird. Ich denke, da könntest du was draus machen oder so. Ja.
Wer nimmt denn da sonst noch teil? Wie viele? Was sind das für Leute?
Das ist unterschiedlich. Also wir haben, ich sag mal, einen Stamm so von 5 Paaren, die eigentlich kontinuierlich mit dabei sind. Und weil wir es aber jedes Jahr wieder frei auch dazu einladen, offen dazu einladen, kommen immer noch ein paar dazu. Wir sind so bis zu 10 Paaren. 8 bis 10 kriegen wir meistens zusammen. Ja. Das ist das... Die Frau Burger-Küchler sagte eben, es könnten noch mehr Leute daran teilnehmen. Das ist auf der einen Seite richtig und wahr. Auf der anderen Seite macht diese relativ kleine Gruppe natürlich auch einen Reiz aus, weil es dadurch vielleicht leichter fällt, im Kreis auch was zu erzählen. Und wenn sich ein paar Paare schon sehr vertraut sind und die den Anfang machen, dann kommt das sehr gut ins Spiel.
Dagmar Burger-Küchler, Sie sagen, das gefällt mir so mit den Rollenspielen. Machen Sie das dann mit Ihrem Mann auch manchmal zu Hause, dass Sie sagen, komm, wir hatten doch mal diese Frage, lass uns da noch mal drüber erzählen oder irgendwas? Oder macht man das wirklich dann nur, weil da Paare sind, die das auch machen in der Runde?
Nee, aber was nach diesen Samstagen passiert ist, dass man viel bewusster miteinander wieder umgeht. Und das ist eigentlich das Schönste daran, dass man sich wieder mehr Komplimente macht oder dass man tatsächlich sich wieder ein bisschen länger unterhält als davor in der Zeit. Und man findet wieder viel mehr Zeit, obwohl man dachte, es wäre schon genug Zeit. Aber auf einmal wird das Redebedürfnis größer und die Themen ausschweifender und es ist anders. Irgendwas passiert im Kopf. Man hat ein anderes Bewusstsein nach so einem Tag und es frischt die Liebe wieder auf.
Liebe, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Beständigkeit, das sind alles Qualitäten, die eine Ehe oder Partnerschaft ausmachen. Und heute in Domradio Gruppen zu Gast, da reden wir darüber, wie die Kirche vielleicht dabei unterstützen kann, ein paar von diesen Qualitäten, sagen wir mal, zu intensivieren. Wir haben eben schon gehört, in Bickendorf, in einer Gemeinde hier in Köln, da veranstaltet Stefan Mattei, der Gemeindereferent, einmal im Jahr ein Seminar, kann man gar nicht sagen, ein Tag für Paare, wo Paare Zeit miteinander verbringen, Rollenspiele machen, sich gegenseitig besser kennenlernen, aber sie haben ja auch spirituelle Angebote in der Gemeinde. Was gibt's denn da?
Ja, seit 3 Jahren haben wir den Valentinstag zum Anlass genommen, Paare einzuladen in einen besonderen Gottesdienst für Paare, den wir dann auch besonders gestalten, also ist keine Eucharistiefeier, keine Messfeier, sondern ein Gottesdienst, der dadurch geprägt ist, dass es nach einem gemeinsamen Beginn viel Zeit gibt, für das Paar in der Kirche unterwegs zu sein. Wir haben einen biblischen Text, der den roten Faden hergibt. In diesem Jahr war es zum Beispiel der Psalm 23 und aus diesem Psalm einzelne Verse genommen und Stationen damit aufgebaut. Du füllst mir reichlich den Becher. Oder muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Also die unterschiedliche Seiten von Partnerschaft ansprechen. Und die Paare können gucken, was ist für uns an diesem Abend dran? An welcher Station fühlen wir uns angesprochen? Wo können wir verweilen? Ins Gespräch kommen, ins Nachdenken kommen, ins Betrachten kommen. Und dann führt der Gottesdienst die Menschen wieder zusammen. Und gemeinsam lassen wir uns daran erinnern, dass wenn wir als Paar unterwegs sind, wir einen Menschen haben, nein, nicht einen Menschen, einen dritten Mitgeher haben, dass Gott uns begleitet in dieser Partnerschaft. Und der Gottesdienst mündet dann in einen Segen, dass die Paare eingeladen sind, sich diese Zusage, Gott geht mit euch, in guten wie in schlechten Zeiten, auch noch einmal bewusst zuzusprechen, als Paar sich gegenseitig zu segnen.
Wer sitzt dann bei diesen Gottesdiensten in der Kirche? Sind das eher ältere Paare oder kommen auch junge Menschen?
Das ist ganz interessant und im ersten Jahr auch für mich überraschend, dass da eine sehr große Altersspanne ist. Also wir haben Menschen, die so Mitte 20 sind, die nicht verheiratet sind, die gerade am Anfang ihrer Partnerschaft vielleicht noch stehen. Wir haben Menschen, die fast an der 70 ran sind, die einen langen gemeinsamen Weg haben. Und im letzten Jahr, wie sich im Gespräch nach so einem Gottesdienst auch herausstellte, auch Menschen Anfang der 70, deren Paarweg noch ganz jung war, die also frisch verliebt waren. Also das ist wirklich bunt gemischt. Und ich glaube, da ist auch diese Art und Weise, diese Zeit mit den Stationen zu haben, ganz hilfreich, dass je nach Lebenssituation, nach Situation, in der ich mich als Paar gerade befinde, ich auch das finden kann, was mich anspricht an diesem Abend.
Monika Mattei, Sie sind dann auch dabei bei diesen Gottesdiensten. Was würden Sie sagen als Teil eines Paares? Was ziehen Sie sich raus zum Beispiel aus so einem Gottesdienst?
Beim letzten Gottesdienst waren wir ganz lange an der Station Du stillst mein Verlangen, wo es, ja, da geht es schon auch um körperliche Sachen, um die Erotik. Und also das kann man sich ja jeweils auswählen, ne? Welche Station spricht mich besonders an und was ist jetzt ein Thema, mit dem ich mich gern beschäftigen möchte mit meinem Partner zusammen. Und ja, es sind ganz unterschiedliche Sachen. Du füllst mir reichlich den Becher, wäre ja auch eine Station, wo man einfach darüber sprechen kann, was bringst du mir Gutes oder was erlebe ich durch dich und was füllt unsere Partnerschaft. Und gerade im kirchlichen Raum nochmal da zu sein und eben auch zu denken, ja, wir kriegen auch eine Unterstützung, es ist noch jemand bei uns, das finde ich auch sehr schön.
Muss man diese Valentinsgottesdienste denn extra machen, weil sonst Paare nicht so richtig vorkommen in den Messen, in den Gottesdiensten?
Also ich finde das sehr schön, dass eben, ich sage jetzt mal, die Kirche den Valentinstag nochmal neu für sich entdeckt hat, weil in der Tat, ich beobachte das so im Gemeindealltag, in den Sonntagsgottesdiensten, ja, sei es in der Predigt oder durch andere Ansprachen eben, die Partnerschaft, die Ehe so nicht thematisiert wird und meines Erachtens damit auch die Paare nicht unterstützt und begleitet werden. Und diese Form der besonderen Gottesdiensten, einmal im Jahr ein Segnungsgottesdienst nur für Paare, das ins Zentrum zu stellen, das ist für die Partnerschaft egal welchen Alters, mehr als befruchtend.
Und das ist ja jetzt nur ein Angebot, also diese Valentinsgottesdienste in den Gemeinden, aber es gibt auch Angebote, da geht man raus, Exerzitientag, und der heißt, das ist der Oasentag, eben auch für Menschen, die Partner sind, Partner werden wollen. Ja, wie sprechen Sie die da an, die Menschen?
Wir versuchen, Menschen anzusprechen, die so merken, einerseits, dass sie die Kraft Gottes, sage ich jetzt mal ganz einfach, brauchen für ihre Ehe. Dass sie also merken, zu zweit kommen wir oft an Grenzen und sich daran erinnern, dass sie in der Trauung seinerzeit die Zusage im feierlichen Trauungssegen bekommen haben, Gott ist mit euch auf dem Weg. Und die dann, und man muss dazu sagen, meistens sind es die Frauen, die dann versuchen, ihre Männer zu überzeugen, zu so einem Tag hinzugehen und zu sagen, wir wollen uns was Gutes tun für unsere Partnerschaft, weil uns eben auch der Glaube wichtig ist. Also die sprechen wir so explizit an und die laden wir dann ein, zum Beispiel in unser Exerzitienhaus des Bistums, ins Edith-Stein-Haus in Siegburg. Es gibt auch andere Orte, es ist eine Tagesveranstaltung, es ist dann aber auch schon mal etwas längere Veranstaltung, 3 Tage, da kann man je nach Möglichkeit oder auch Interesse wählen.
Wenn das Wort Ehevorbereitungskursus fällt, dann fallen vielen vielleicht Bilder aus den 50er Jahren ein. Junges Paar sitzt scheu vorm Pfarrer und der erzählt denen dann was über das Eheleben und das Pärchen guckt schamhaft auf die Schuhspitzen. Ehevorbereitungskurse gibt es auch heute noch und Dagmar Burger-Küchler, Sie haben vor 20 Jahren Ihren Ehevorbereitungskursus besucht. Wie war der?
Ach, das war eigentlich ein ganz lustiger Nachmittag, den wir da zusammen verbracht haben. Es waren sehr viele trauwillige Menschen zusammengekommen. Also das war keine kleine Gruppe, sondern wir haben dann so im Kreis zusammengesessen und wurden gefragt, aus welchem Grund wir ausgerechnet kirchlich heiraten wollten. Und das war dann schon so lustig gewesen, weil es wirklich dieses Klischee auch ist und sich auch da natürlich zeigte. Die Hälfte war mitgeschliffen, ne? Also die Frauen waren ganz oft diejenigen, die gerne in Weiß heiraten wollten und die Männer, die sagten, ja, wenn sie will, ne? Und manche nahmen es ganz ernst, die waren dann ganz entsetzt, wenn die wieder hörten, dass sowas kam und trotzdem war es irgendwie auch ganz lustig und locker gewesen und auch da gab es wieder kleine Gruppenspiele, die wir gemacht haben, wo wir einmal nur, wo nur die Männer ein Spiel machen sollten oder nur die Frauen und dann gemischt irgendwelche Sachen und es wurden Fragen gestellt oder Themen zur Verfügung gestellt und die sollten wir dann bearbeiten und die wurden dann in der Gruppe oder in diesem Kreis ja, für jedermann besprochen.
Warum wollten, ich nehme mal an, Sie waren das und nicht Ihr Mann, der dahin wollte, warum wollten Sie denn dahin gehen?
Zu diesem Eheseminar, ja. Das war, glaube ich, so Voraussetzung für die kirchliche Trauung. Also das war schon so eine kleine Armzwinge, die einen dazu verpflichtete, wenn man kirchlich heiraten wollte, dann musste man an diesem Nachmittag teilnehmen, sonst konnte der Pfarrer die kirchliche Trauung ablehnen.
Martin Bartsch, Pastoralreferent hier im Erzbistum Köln für Ehe und Familie. Ist das heute noch so?
Also heute hat sich das insofern verändert, als dass die Paare in der Regel freiwillig kommen. Allerdings sind es auch nur jedes 10. Paar, was kirchlich heiratet, das so einen Kurs besucht dann auch. Spannend fand ich gerade zuzuhören, wie das so damals war, weil es gibt auch von damals, also wir haben jetzt 50 Jahre gefühlte Ehevorbereitung im Erzbistum gefeiert, vergangenen September. Es war auch so, dass ein Jurist da saß, eine Ärztin und ein Theologe, respektive Priester. Und dann ging es wirklich darum, das Paar aufzuklären hinsichtlich medizinischer Fragen, rechtlicher Dinge und natürlich auch, was Ehe als Sakrament, die christliche Sicht auch der Ehe angeht, bis zur Trauung. Und ich hatte jetzt noch gerade vergangenen Samstag einen Ehevorbereitungskurs und es gab tatsächlich auch heute noch ein Paar, wo die Frau mit einem Vorbehalt da ankam und sagte, was soll uns denn die Kirche zur Ehe sagen? Wir leben schon 4 Jahre miteinander und das ist heute von vielen Paaren so, dass sie schon einen längeren gemeinsamen Weg vorher haben. Und was sollen wir denn dann heute hier noch? Und wenn ich das an der Stelle sagen darf, heute unsere Kurse, die nehmen einerseits so die Partnerschaft nochmal in den Blick, so der, wie der Weg aussah bisher. Und dann geht es sehr stark, und das merke ich, ist ein großes Interesse von den jungen Paaren, wobei jung ist jetzt von Mitte 20 bis Mitte 30, überhaupt sich noch mit Glauben und Kirche. Und dann, wie kann christlich gelebte Ehe, was unterscheidet die, was ist das Besondere? Sich damit auseinanderzusetzen, wir bauen so ein schönes Ehehaus mit Begriffen aus der Trauliturgie. Was ist, und da trennen wir in der Tat heute auch noch zwischen Männern und Frauen mal, zu gucken, was ist den Männern wichtig im Fundament und den Frauen. Und gehen nachher sehr stark auf den Traugottesdienst nochmal ein.
Kann man das ganz kurz sagen, was den Männern und was den Frauen wichtig ist?
Ich kann, wenn ich mich richtig erinnere, an den letzten Kurs zurückgehen. Da war das Thema ganz spannend, Kinder haben wollen oder Kinder kriegen. Da waren die Männer enttäuscht, dass die Frauen das sozusagen ins Dach geschoben haben und gesagt haben, ja gut, wenn alles soweit stimmt im Fundament, dann ist auch Kinderkriegen für uns wichtig. Und die Männer hatten es ins Fundament gesteckt. Für die war das wesentlich, wobei sie mehr an die Frauen gedacht haben und haben gedacht, ja, denen ist es wichtig. Und ja, es ist wichtig, aber ich finde da sehr schön den Unterschied. Einfach, die Frauen haben Wert drauf gelegt, dass die Partnerschaft einen Wert hat. Und dann kommen die Kinder. Also, dass man nicht so schnell von Ehe gleich Familie spricht, sondern dass die Partnerschaft, und das ist auch der katholischen Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nochmal wichtiger geworden. Und sie sagt es explizit, das Wohl der Partner, das ist das Erste. Und dann ist einer der beiden Zwecke sozusagen der Ehe, und das natürlich die Offenheit auf Nachkommenschaft und Kinder ist das Zweite, Elternschaft. Ne? Aber es geht auch um das Wohl der Partner.
Und um das Wohl der Partner geht es auch schon in jüngeren Jahren. Es gibt nicht nur diese Ehevorbereitungskurse. Sie haben eben gesagt, Sie machen jetzt am Wochenende einen Kursus Liebesalarm, zum Beispiel für frisch Verliebte, für den BDKJ-Bund der katholischen Jugend. Was passiert da?
Ja, also ich versuche natürlich auch in den Bereich reinzugehen, jetzt sozusagen jetzt nicht die Paare, die in unsere Ehevorbereitungskurse kommen, die kommen meistens in der Tat 4 Wochen vorher, da ist schon alles sicher und fest, sondern wo junge Menschen sich überlegen, will ich ein Leben lang mit einem Menschen zusammenlegen? Welche Rolle spielt vielleicht mein Glaube in dem Feld? Und da habe ich jetzt ein Wochenende vor mit, ich sag mal, ernsthaft Verliebten, die also schon länger auf dem Weg sind, die sagen, wollen wir heiraten, können wir heiraten, aber wir wollen uns das mal mit der Distanz angucken. Und die sind in der Tat etwas jünger, die sind also von 18, 19 bis Mitte 20, also sozusagen die Klasse davor. Und da geht es dann darum, dass wir nochmal gucken, was ist für mich Beziehung, was ist mit Nähe und Distanz, welche Rolle spielt vielleicht auch der Glaube in der Beziehung.
Und das Kuriose ist ja, Stefan und Monika Mattei haben in ihrer Jugend auch so einen solchen Kursus mitgemacht für Jugendliche. Da waren sie schon zusammen, ja. Als junge Menschen, haben sowas mitgemacht und haben sich erstmal getrennt. Warum?
Also das Wochenende war jetzt nicht der Grund, aber wir haben einfach so gemerkt, das wurde, also von mir aus war es schon sehr eng und von meinem Mann, dem war das, glaube ich, alles zu viel und der hat gedacht, nee, so kann das noch nicht sein. Und wir konnten nicht reden. Dieses Reden können über die Beziehung, das hat uns total gefehlt. Oder mir hat das gefehlt, ich wollte das und er konnte es noch nicht so. Und wir brauchten diese Trennung, um uns weiterzuentwickeln und dann auch wieder zueinander zu finden. Also das lag jetzt, wie gesagt, nicht an dem Wochenende. Das war schon ganz
Stefan Mattei nickt ganz wild.
Ja, ich kann das nur bestätigen, dass ich glaube, es waren 2 oder 3 Wochenenden sogar, die wir damals gemacht haben, dass die rückblickend dazu geholfen haben, zu erkennen, ja, wie man Partnerschaft leben und gestalten kann und wie notwendig das in der Tat ist, eben auch aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen, also sich auch dem Partner, der Partnerin zu öffnen. Und dass das trotz unserer Trennung, die wir dann für 9 Monate hatten, eine sehr wertvolle Zeit war, zeigt, dass wir bis heute mit anderen Teilnehmern aus dieser Zeit sehr, sehr eng befreundet sind und jährlich noch gemeinsam unterwegs sind. Also das war schon sehr wichtig und von daher finde ich das klasse, wenn der Kollege Martin Bartsch jetzt mit bischöflich diözesanen Auftrag dieses Feld wieder beackert, weil wir selber erlebt haben, wie wichtig das ist.
Und bei Ihnen stand ja dann doch irgendwann 12 Jahre später die Hochzeit auf dem Programm und auch da gibt es Unterstützung im Erzbistum. Mit Heike Sikoni, schönen guten Abend. Ja, ich will. Mit diesen drei kleinen Wörtchen fängt ein gewaltiger neuer Lebensabschnitt für zwei Menschen an, mit Ehe und Familie, mit Höhen und Tiefen und wie man vielleicht ein bisschen besser durch das Auf und Ab kommt. Dabei unterstützt das Erzbistum Köln mit seinem Referat Ehe- und Familienpastoral und mit in den Gemeinden natürlich auch. Und was dafür Arbeit geleistet wird, das stellen wir Ihnen heute vor. Sie hören Domradio-Gruppen zu Gast. Wilde Ehe, Alleinerziehende, Patchwork-Familie, Singles, obwohl es heute ja viele Lebensmodelle gibt. Die Ehe ist immer noch das häufigste Modell für Mann und Frau. 3/4 aller Deutschen heiraten irgendwann mal in ihrem Leben. Und da gehört für viele die kirchliche Hochzeit dazu. Aber wie soll die aussehen? Inwiefern kann ich die mitgestalten? Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? Fragen über Fragen, die hat sich auch Monika Mattei gestellt vor 14 Jahren. Da haben sie geheiratet. Sie waren 29 Jahre alt und hatten eigentlich schon eine ziemlich genaue Vorstellung, wie ihre kirchliche Hochzeit aussehen soll. Wie kam das? Was wollten Sie haben? Was war Ihnen wichtig?
Also ganz wichtig war, dass alle Freunde daran teilnehmen können. Also wir haben auch alle eingeladen zur Hochzeit. Wir hatten ein Gratulationsdefilé. Das hat, glaube ich, 2 Stunden gedauert. Ich hatte am nächsten Tag so einen Muskelkater in den Oberarmen durch diese ganze Umarmerei. Das war herrlich. Und das, also ja, wir hatten schon genaue Vorstellungen, wie der Gottesdienst sein soll, dass wir vorne im Kreis sitzen wollen und die Leute anschauen wollen und dass die Trauzeugen neben uns sitzen und unsere Eltern. Und dass es, welche Musik gespielt wird. Wir hatten einen Chor von Freunden, der war einfach wild zusammengestellt. Es waren Kommilitonen, die Musik machten, die einfach so eine kleine Band gegründet haben, nur für diesen Gottesdienst. Dass wir gemeinsam in die Kirche gehen, also dass ich nicht von meinem Vater gebracht werde oder irgendwie was in der Richtung, sondern dass wir zusammen da einziehen. Es war dann auch so, dass ich meinen Brautstrauß vergessen hatte und schon halb in der Kirche war, da kam Schwiegermutter mit dem Brautstrauß angerannt und dann war meine Anspannung weg. Ich war vorher sehr nervös und hatte Sorge, ich würde meine Texte nicht so gut sprechen können oder wäre sehr gerührt und da musste ich so lachen, weil ich diesen Strauß vergessen habe. Da war dann die Anspannung weg und von da an lief es eigentlich ganz gut.
Und dieses ganze Programm, was Sie sich so mit Ihrem Mann erarbeitet hatten, vorgestellt hatten, das mussten Sie mit dem Pfarrer absprechen?
Ja, aber das war kein Problem. Also der war da sehr offen und fand das eigentlich ganz gut, dass wir schon auch überlegt haben, was wir für einen Text gerne hätten. Wir haben den Gang nach Emmaus gewählt und das war überhaupt kein Problem. Also der fand das eigentlich gut, dass wir uns da Gedanken zugemacht haben und hat das dann auch sehr unterstützt.
Jetzt gibt es ja vielleicht Leute, die haben nicht so eine klare Vorstellung und die können sich natürlich an verschiedene Stellen wenden im Erzbistum, an Pfarrer, an Diakone, an Gemeindereferenten wie Stefan Mattei, aber auch eben zum Beispiel an Martin Bartsch, Pastoralreferent im Referat Ehe und Familie. Herr Bartsch, mit welchen Vorstellungen kommen die Leute denn so zu Ihnen?
Also das ist meistens so, dass die Leute schon mit ziemlich klaren Vorstellungen in der Tat kommen. Allerdings haben die dann nicht von, ja, sagen wir mal uns, als von Kirchenvertretern, sondern aus dem Internet. Und da gibt es sehr viele Modelle, die da eingestellt sind und Texte. Und dann ist es so ein erstes, dass man da erstmal so ein bisschen aufräumt. Also die Trauung, wir haben es vorhin ja schon gehört, ist in der Tat so, dass sehr viel Möglichkeit ist der Mitgestaltung von dem Brautpaar. Das geht bei Liedern los, das geht natürlich auch beim Schmuck der Kirche los, bei der Auswahl der Texte. Und da ist zum Beispiel ein großer Stolperstein, dass viele sich in literarischen Texten, sage ich jetzt mal, vergucken und aus allen Wolken fallen, wenn der entsprechende Traugeistliche plötzlich sagt, ja, es ist ein Gottesdienst und Gottes Wort möge doch auch bitte zu Wort kommen. Das heißt also ein biblischer Text. Und das ist für manche so eine Klippe. Und deswegen bauen wir das in diesen Ehevorbereitungskursen so ein, dass solche Dinge einfach klar sind und geben den Leuten da auch Texte an die Hand oder weisen auf Materialien hin, sodass sie da entsprechend vorbereitet sind, sich was aussuchen können. Und dann ist in der Tat das Gespräch mit dem Traugeistlichen dann nachher um ein Wesentliches einfacher. Und die Priester oder Diakone melden uns dann auch immer zurück, dass sie dafür dankbar sind.
Mal abgesehen jetzt von literarischen Texten, gibt es dann auch schon mal kuriose Wünsche, die die Leute äußern?
Bei musikalischen Dingen gibt es oft kuriose Dinge, in der Tat. Und man muss dazu sagen, die amerikanischen Filme setzen sich bei den Leuten sehr fest. Das heißt also, dass die Braut vom Brautvater dann nach vorne geführt wird. Auch das ist aus dem Filmbusiness. Also es gibt im Ritus da nur zwei Möglichkeiten, dass das Brautpaar eben vom Priester hinten am Eingang der Kirche abgeholt wird oder schon in der Kirche ist. Und nicht, dass die Braut, das ist ein altes Besitzstandsdenken, der Vater übergibt sein Eigentum, die Tochter, in die Hand des Mannes, in das Eigentum des Mannes. Und ich denke mal, wenn man das so Paaren aufschlüsselt, dann ist diese Frage, ob wir das so wollen, dann auch schon mal schnell vom Tisch.
Wie reagieren Sie dann, wenn Sie merken, oh, die möchten gerne in der Kirche heiraten, aber eigentlich haben die so mit Kirche und mit christlichem Leben gar nichts zu tun?
Das ist, in der Tat nimmt das zu, dass viele, ich sag mal, in dem Sinne liturgieunfähig sind. Und da raten wir das oder laden einfach freundlich ein, dass sie vorher mal in ihre Kirche gehen, da einen Gottesdienst mitbesuchen, um das mal mitzukriegen, wie das auch ist, weil viele in der Tat durch Umzug bedingt, aber auch so von der Lebenssituation lange nicht mehr in Kirchen waren. An der Stelle auch, viele basteln sich so ihre Wunschkirche zusammen und denken, dann kommt, man ruft da an und dann ist das alles klar, auch relativ kurzfristig. Und dann sind sie frustriert und geschockt, wenn das nicht so der Fall ist. Also, dass halt eben nicht der Priester parat bei Fuß steht und dass auch nicht jeder überall hinreist. Also so ein Hochzeitstourismus ist, denke ich, auch nicht so das, sondern Sinn ist es, wo es möglich ist, natürlich mit der Gemeinde auch vor Ort zu feiern, wo ich groß geworden bin. Und der Schritt in die Ehe, das geht aus dem Privaten hinaus. Das ist keine private Feier, sondern es ist eine Öffentlichkeit, die da ist. Ich trete in einen Stand, so sieht es die Kirche auch, in einen öffentlichen Stand der Verheirateten ein und dass das entsprechend auch gewürdigt wird.
Stefan Mattei.
Ja, wie wir standesamtlich geheiratet haben, meine Frau und ich, als wir da rauskamen, haben wir gesagt, wenn das jetzt alles gewesen sein sollte, also dann fehlt was. Und wir konnten ab dem Moment, oder ich kann seitdem die Paare verstehen, die den Rahmen suchen, den die Kirche bietet und den wir ja auch bis in die jüngste Vergangenheit hinein exklusiv geboten haben. Ich bin froh über Entwicklungen, die jetzt bei der standesamtlichen Trauung möglich sind, dass, ich sag mal, auch an ein bisschen ausgeflippteren Locations Trauungen möglich sind, weil da schon ein Wunsch von Paaren ist, diesen Tag besonders zu erleben, auch wenn sie mit Religion und Kirche nichts zu tun haben. Und bisher hatten die nur die Alternative, kirchlich zu heiraten oder nur den formalen Akt.
War denn dann das Will, ich will für Sie in der Kirche nochmal was ganz anderes?
Ja, klar. Also die standesamtliche Zeremonie, das mussten wir machen, weil das in Deutschland so vorgesehen ist. Die Feier war für uns und in der Kirche ganz klar. Vor dieser großen versammelten Gemeinschaft, von der meine Frau schon gesprochen hat und eben auch vor Gott, auszusprechen, ja, mit dir will ich leben und alt werden, in guten und in schlechten Tagen an dir festhalten. Das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können, dass das so viel auch nochmal in der Partnerschaft ändert. Wir hatten ja ein Stück Weg schon vor der kirchlichen Trauung miteinander, aber durch dieses öffentliche Versprechen bekam das nochmal eine andere Qualität, unsere Partnerschaft.
Nie hört mein Mann mir zu, nie spricht er über seine Gefühle, immer bin ich diejenige, die die Probleme ansprechen muss. Ja, so könnte sich das manchmal anhören, wenn es in einer Ehe oder Partnerschaft Kommunikationsprobleme gibt. Nachhilfe in Sachen Kommunikation, die bietet auch das Erzbistum Köln an, in den Gemeinden. Dagmar Burger-Küchler, das haben Sie am eigenen Leib schon erfahren. Was haben Sie denn gelernt in so einer Beratungsstelle bei einem Kommunikationsseminar?
Naja, es wurde ja nicht als Kommunikationsseminar verkauft, weil die Strafe war erstmal, wir müssen zur Eheberatung.
Wieso Strafe?
Oh. Ja, irgendwas funktionierte nicht. Ne? Da wussten wir ja noch nicht, dass wir ein Kommunikationsproblem haben, sondern wir wussten nur, unsere Ehe funktioniert nicht so richtig. Ne? Was da jetzt hintersteckte, war ja erstmal in dem Paket noch verschlossen. Und als wir jetzt im Nachhinein haben wir, oder als wir dann mittendrin waren, stellten wir halt fest, wir lernen eigentlich miteinander zu kommunizieren. Das ist eigentlich das Spiel, was wir hier spielen. Und wir dachten, wir müssen jetzt da, wir holen uns da immer unsere Strafe ab, ne? Oder wir werden jetzt zurechtgewiesen und was wir alles falsch gemacht haben, was wir hätten anders machen müssen. Und darum ging es überhaupt nicht. Sondern es ging darum, dass wir Hausaufgaben aufbekamen, wo es um bestimmte Fragen ging oder bestimmte Dinge ging, die wir im Laufe der Woche einfach mal anders laufen lassen sollten. Und das war interessant.
Gibt es denn da auch so Vorgaben, dass man sagt, also so nett, so Wörter wie nie und immer und so, die sollte er gleich mal vergessen?
Nee, aber es ging um solche Kommunikationsmuster wie Mann und Du. Und es ging darum, dass man lernt, in der Ich-Form zu sprechen. Und wir haben das auch von unseren Eltern ja schon gelernt. Wir machen ja auch viel, was wir uns abgeguckt haben. Wir denken ja erstmal, das wäre richtig so. Ne? Und wir kennen diesen Spruch, wie kann man da was liegen lassen? Oder man muss doch sehen, dass da was getan werden muss. Wer ist der Mann? Ne? Also man meint eigentlich eine spezielle Ehemann, Person. Ja. Ja, oder manchmal auch die Freundin oder wen auch immer. Aber um es sich so deutlich zu machen, haben wir halt diese Krücke gelernt, von Mann zu sprechen und verallgemeinern das damit. Oder wenn wir mit Du sprechen, dann verurteilen wir immer automatisch jemanden. Also ein Du bedeutet immer, ich verurteile dich. Du bist hässlich, wenn ich sage, du bist schön, ist das vielleicht ein Kompliment. Aber ich gebe demjenigen einen ganz bestimmten Stempel drauf, auch wenn das ein positiver ist. Aber ich bewerte den in dem Moment. Und in dem Moment, wo ich in der Ich-Form spreche, ist meine Umgebung immer frei, weil ich nur meine Gedanken wiedergebe und meine Gefühle zum Beispiel lerne auszusprechen, was ich vielleicht bis dahin durch die falsche Kommunikation nicht zum Ausdruck bringen konnte, weil ich eben alleine mit diesen falschen Wörtern gesprochen habe, du und Mann.
Es hört sich so an, als ob Ihnen dieses Kommunikationsseminar, das eigentlich eine Eheberatung war, ordentlich was gebracht hätte.
Und nicht nur in der partnerschaftlichen Beziehung mit meinem Mann, sondern auch mit meinen Freunden und Kollegen und mit meiner ganzen Umgebung habe ich daraus sehr profitiert und sehr, sehr schöne Erfahrungen machen dürfen, weil es eine ganz andere Art ist zu kommunizieren, wenn man wichtige Dinge in der Ich-Form rüberbringt. Und man bekommt auch sehr, sehr schöne Rückmeldungen dadurch und die Gespräche verlaufen viel schöner als vorher.
Martin Bartsch, Sie veranstalten hier diese Kommunikationsseminare, da müssen Sie eigentlich jetzt sehr zufrieden sein mit Dagmar Burger-Küchler.
In der Tat, ich habe also mit gewissem Wohlwollen Ihren Ausführungen gelauscht und möchte das nochmal ein bisschen auch auf die Ebene heben, dass es um grundsätzliche Kommunikationsregeln geht, die wir da in Kommunikationskursen anbieten und den Paaren, dass sie das lernen können, sei es, dass sie mit den drei Buchstaben EPL oder KECK heißen, konstruktiv eher kommunizieren. Aber vielleicht ist das Spannendste was Neues, was wir im Bistum haben, ein Kurs unter dem Stichwort Paarlife. Und zwar, neueste Forschungen haben gezeigt, dass Altersstress einer der wichtigsten Beziehungskiller ist. Und dieses Format der Kommunikationskurse setzt nämlich genau da an. Es geht erst los, wie mit Kommunikationsregeln, die für sich so anzunehmen und danach in stressigen Situationen. Bei einem und das sicherlich die höchste Stresssituation ist, wenn es wirklich ein paar interner Stress ist. Und da richtig zu kommunizieren.
Was heißt jetzt paar interner Stress? Also da gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, ich liebe dich, du liebst mich nicht oder einer geht aus der Ehe raus oder aus der Partnerschaft oder?
Also das muss vielleicht nicht unbedingt gerade das auch, aber das sind ja, würde ich schon sagen, fast Extremformen. Also es geht auch darum, wenn zum Beispiel die Frau einen freien Abend für sich eingeplant hat und der Mann seine Mutter eingeladen hat. Und beide, also sie sitzen dann zu Hause, klingelt's und die kommt und sie haben nicht drüber gesprochen. Und schon hat man Stress, weil da unterschiedliche Interessen einfach aufeinander stoßen innerhalb des Paares. Und das wäre paarinterner Stress.
Meinen Sie, dass der Stress auf Paare zugenommen hat?
Sicherlich beruflich bedingt von der Umwelt her. Also ich würde sagen, auf jeden Fall hat der Stress zugenommen.
Und merken Sie das auch, was in der Akzeptanz dieser Angebote, dass mehr Leute kommen und sagen, boah, das ist genau jetzt mal, was ich benötige, dass mir einer da mal unter die Arme greift?
Leider nein.
Oh.
Also es wird festgestellt von den Paaren, dass was nicht stimmt. Und ich habe jetzt noch ein Paar im Ohr, die gesagt hat, ja, wenn wir den Tag erledigt haben, im Haushalt, wo es auch Familie war oder im Beruf und, oder beides zusammen, dann lassen wir uns abends vor dem Fernseher, also sinken da vor dem Fernseher zusammen und das war es dann. Aber im Bild gesprochen, sie bekommen da keinen Drive raus. Also das heißt, viele wissen darum, um die Not, aber den Schritt hinzumachen zu so einem Kurs beziehungsweise auch zu so einer Beratungsstelle ist für viele doch ein sehr schwieriger und ein sehr weiter Weg.
Wann wäre zum Beispiel die nächste Möglichkeit, mal irgendwo teilzunehmen? Habe ich Sie jetzt auf dem falschen Fuß erwischt?
Also es gibt Kurse, zum Beispiel dieses Paarlife hier im Bistum bieten. Also wichtig ist auch immer, dass es ein schönes Ambiente ist. Also dass dieser Fokus auch rauskommt vom Defizitären her. Wir haben ein Problem und deshalb ist das so schwierig hinzugehen. Sondern dass man es wirklich so als Chance betrachtet. Deswegen nehmen wir zum Beispiel schöne Häuser des Bistums in Bad Honnef oder Maria in der Aue. Und wir haben Kurse. Jetzt im Mai war gerade einer gewesen, wir haben im Juni einen, im Oktober, im November. Also die lassen sich auf jeden Fall erfragen bei uns im Referat oder unter www.paarlife.info.
Zwei Belastungspunkte einer Ehe haben wir jetzt schon besprochen, Kommunikation und eben Stress. Was aber auch oft zu einer Belastung werden kann, ist ein ganz schönes Ereignis, wenn ein Kind geboren wird und dass auch da es natürlich Hilfsangebote gibt, darüber reden wir gleich weiter. Jede dritte Ehe in Deutschland wird mittlerweile geschieden. Gründe gibt es viele. Eine Klippe, die auftauchen kann, ist manchmal ein Zeitpunkt, der eigentlich ein ganz glücklicher sein müsste für junge Paare, nämlich wenn sie Eltern werden. Aber dann hat man keine Zeit mehr für den Partner, eine große neue Verantwortung, Übermüdung, durchwachte Nächte. Monika Mattei sitzt hier. Was haben Sie gedacht damals, als Sie Ihre Tochter zum ersten Mal zu Hause im Bettchen gesehen haben?
Ja, wir haben uns natürlich gefreut und haben unser ganz süßes Baby angeschaut und dann haben wir gesagt, und die geht jetzt nie wieder weg. Die ist jetzt 24 Stunden am Tag da und haben dann erstmal gesagt, um Himmels Willen, wie wird das wohl werden? Ja, und natürlich, das ist eine anstrengende Zeit, man freut sich, aber es ist auch super anstrengend und man hat durchwachte Nächte und ja, das ist dann ganz schwer, in der Zeit die Partnerschaft nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir haben einfach Glück, dass wir zwei Großelternpaare haben, die dann schon auch bereit waren, immer mal sich um unsere Kinder zu kümmern, dass wir auch mal eine Auszeit hatten. Und mein Mann hat so nach einem Jahr gesagt, jetzt müssen wir mal was ganz für uns alleine machen. Dann sind wir ein Wochenende weggefahren und ich habe gesagt, aber nicht so weit weg, damit ich in höchstens einer Stunde wieder zu Hause sein kann, wenn was ist. Aber das war dann schon auch wichtig, dass wir als Paar nochmal wieder was unternommen haben. Mhm.
Und diese Erfahrung, Stefan Mattei, die fließt ja auch ein in Ihre Arbeit als Gemeindereferent in der Gemeinde Bickendorf hier in Köln, denn Sie bieten ja auch Paaren gerade in der Familienphase Unterstützung an. Welche denn?
Ja, wir haben seit 2-3 Jahren, ist jetzt glaube ich schon, dass wir Babysitter vermitteln über die Pfarrei. Wir haben Jugendliche mehrfach mehrere Kurse ausgebildet, sodass wir auch sagen können, diese jungen Menschen haben ein bisschen Erfahrung mitbekommen und Paare oder auch Alleinerziehende können bei uns anrufen und kriegen zwei Namen genannt und sich mit denen treffen und gucken, passen wir zusammen und so. Und was ich den besonderen Clou daran finde, ist, dass nicht nur, dass wir damit eine Unterstützung bieten für Menschen, die vielleicht sonst keine familiäre Unterstützung mehr haben oder durch berufliche Entwicklungen die eigenen Eltern weit weg wohnen. Ich finde, ein besonderer Clou ist noch, dass wir als Pfarrei da einen Zuschuss zuzahlen. Also wenn die Eltern das danach bei uns beantragen, das geht relativ formlos, ins Büro kommen, sagen, dann und dann hatte ich einen Babysitter, dann zahlen wir die Hälfte des Babysitter-Honorars aus der Gemeindekasse dazu.
Weil das ist wie hoch?
Das sind, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube im Moment sind es, dass wir sagen 7 €, wenn die Kinder wach sind in der Stunde und 6 €, wenn die Kinder schon schlafen. Weil es ja nicht für viele Menschen nicht nur ein Problem ist, sich wirklich frei zu nehmen, sondern also von den Kindern mal Abstand zu nehmen, sondern dass diese Zeit ja dann auch sehr schnell sehr kostenintensiv wird. Ein Kinoabend und nachher noch ein Glas Bier oder Wein und den Babysitter zu Hause, das gibt schon manches Portemonnaie nicht mehr her. Und da sagen wir halt, wenn das bei euch so ist, dann könnt ihr ins Büro kommen, ohne irgendwelche Formalitäten unterstützen wir dann diese Situation.
Wie oft in der Woche darf denn dann so ein Paar kommen?
Wir haben da bisher noch keine Regelungen, weil wir feststellen, das wird nicht ausgenutzt. Also wir haben ein paar Menschen, die das schon mehrfach einfordern, mehrfach kommen und dann auch die geldliche Unterstützung mitnehmen. Aber das hält sich alles so in Grenzen, dass wir keinen Regelungsbedarf haben. Das ist, finde ich, sehr erfreulich. Also, dass dieses Angebot angenommen, aber nicht ausgenutzt wird.
Also das ist als ein Angebot in der Gemeinde, genau, Bickendorf ganz konkret zu sagen, Leute, wenn ihr mal frei haben wollt, genau, wir vermitteln Babysitter und wir zahlen sogar noch was dazu. Es gibt aber auch Angebote, da sagen sie, so, jetzt packen wir mal die Familie ein, jetzt fahren wir mal zusammen irgendwo hin, um Familie ja wieder neuen Raum zu geben. Ja. Was findet denn da statt?
Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Wir machen das dreimal im Jahr am Wochenende. Das eine steht unter der Überschrift Kreativität. Da wird einfach viel gewerkelt, Familien gemeinsam. Es sind immer Kinderbetreuer mit auf den Wochenenden, sodass die Eltern auch die Möglichkeit haben zu sagen, hier sind mal 2-3 Stunden meine Kinder und wir machen einen ausgedehnten Spaziergang oder so. Ein Wochenende, das hat sich so rauskristallisiert, da fahren schon fast jugendliche Kinder mit, da geht es sehr sportiv zu, oder dieses Jahr wird Theater gespielt, Rollenspiel, dann sind wir wieder bei dem Stichwort Kommunikation angelangt. Und bei einem Wochenende, da geht es wirklich um Fragen von Freuden und manchmal auch Nöten in der Erziehung unserer Kinder, wo wir dann den Schatz der Eltern ausgraben. Also jeder hat ja Erfahrungen und kann mit Tipps weiterhelfen. Wir nehmen aber auch dann Fachleute mit von der Erziehungsberatungsstelle, die uns dann mit ihrem fachlichen Know-how auch immer wieder auf die Sprünge helfen, wie wir vielleicht mit unseren Kindern gut unterwegs sein können und uns als Paar dabei nicht aus dem Blick verlieren.
Martin Bartsch, Pastoralreferent hier im Referat Ehe und Familie. Sie sagten eben, es gibt eigentlich 2 kritische Punkte in Bezug auf Kinder in der Partnerschaft. Welche?
Das eine ist, wenn die Kinder kommen. Sie haben es ja gesagt, das schöne Ereignis wird für manche zum Fallstrick. Und das andere ist, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Die Kinder drängen sich dazwischen und sie hinterlassen ein Loch. Und an der Stelle ist die Frage, wie habe ich vorher oder eben an diesen Punkten die Partnerschaft gelebt?
Und wie kann man da unterstützen? Wie fängt man Menschen da auf? Kann man das überhaupt?
Das ist ja die große Kunst. Also ich sag mal, letztlich muss es aus dem Paar herauskommen oder aus dem Einzelmensch. Und die müssen danach greifen, das, was wir ihnen hinhalten. Also es gibt Angebote der Beratungsstellen, konkret um die Erziehungsfragen, aber eben auch um die Lebenswende, möchte ich jetzt mal sagen, vom Partnerschaft zu Elternschaft. Und wir haben auch Kurse vom Bildungswerk, den Familienforen oder eben auch von uns, starke Eltern, starke Kinder, Eltern sein und Partner bleiben. Also da gibt es schon einiges, was man auch im Internet, wir kommen vielleicht nachher nochmal drauf, auch anfragen kann bei mir. Da kann ich den Paaren nur sagen, haltet durch, holt euch Unterstützung und sucht nicht das Weite.
Es gibt Ehen, die halten. Und die werden hier im Erzbistum Köln auch ja zelebriert, kann man fast sagen. Denn da werden Paare, die 25, 50 oder gar 60 Jahre lang miteinander leben, verheiratet sind, eingeladen. Wozu, Martin Bartsch?
Sie werden eingeladen zu einem Tag für Ehejubilare. Und da hat sich gezeigt, dass es doch sehr unterschiedlich ist, ob man 25, 30 Jahre verheiratet ist oder eben 50 und 60. Und deswegen haben wir jetzt in diesem Jahr, schon recht bald, an dem Samstag, den 6.6., alle Paare rund um die Silberhochzeit eingeladen, einen ganzen Tag zu verbringen. Es gibt Impulse, Rückschau, Ausschau, gemeinsame Messfeier am Ende des Tages mit persönlichem Ehesegen. Analog dazu für Goldpaare den Tag später, am 7.6., an einem wunderschönen Ort in der Abtei Brauweiler in Pullheim, ein Nachmittag, wo das gewürdigt wird und anschließend, wo auch jedes Paar in der Messfeier ebenfalls persönlich gesegnet wird. Oder wer eine dritte Variante ist für alle Ehejubilare, und da kann man auch, ja, auch die Fünfjährigen durchaus mit runterfassen, am Ende der Domwallfahrt am 27. September, das ist jetzt sehr weit nach vorne geschaut, um 10 Uhr in dem Gottesdienst, den Kardinal Meißner hier im Dom feiert, ein besonderes, einen besonders feierlichen Ehesegen am Schluss des Gottesdienstes. Also wichtig ist einfach, dass die Paare an dieser Wegetappe, wo sie sagen, wir haben was geschafft, dass das gewürdigt wird, auch offiziell von der Kirche sozusagen anerkannt wird und gleichzeitig noch das gute Wort, der Segen für die weitere Zeit.
Dagmar Küchler, Sie haben noch ein bisschen Zeit bis zur silbernen Hochzeit. Wie stellen Sie sich das vor? Würden Sie an so einer öffentlichen Feier mitmachen oder würden Sie das dann eher anders begehen, Ihre Silberhochzeit?
Ich würde meine Silberhochzeit gerne nochmal kirchlich begehen, weil das nochmal ein ganz anderer Abschnitt ist im Leben. Im Laufe der Zeit, wenn die Kinder dann auch größer geworden sind und langsam Flügge werden und uns als Ehepaar mehr Zeit auch wieder bleibt, dann wird man ruhiger und die Dinge, man ist auch älter natürlich geworden in der Zeit und es hat einen anderen Charakter bekommen. Das heißt, man ist viel entspannter und man sieht die Dinge ganz anders und das stelle ich mir einfach nochmal besonders nett vor, vielleicht in diesem Rahmen erneut
zu begehen. Ich habe hier zwei Zitate gefunden von einem Franzosen und einem Chinesen. Der Franzose sagt, die Ehe ist ein Bankett, das mit dem Dessert beginnt. Und der Chinese sagt, ein Reisgericht, das man mit kaltem Wasser ansetzt und behutsam zum Kochen bringt. Welches wäre denn Ihre Version?
Ja, das Reisgericht.
Dass man behutsam zum Kochen bringt und dass man dann eben auch nochmal zelebrieren kann.
Ja, auf jeden Fall.
Stefan Mattei, Sie sind ja genau wie Martin Bartsch als Gemeindereferent, Pastoralreferent eigentlich Profi in Sachen Ehe und Familie. Könnte man sagen, dass das bei Ihnen vieles glatter läuft als bei anderen Paaren vielleicht? Können Sie das besser?
Nein. Nein, ich glaube, da ist genau bei uns in unserer Partnerschaft und in unserer Beziehung gibt es Auf und Ab und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass das wertvoll ist und dass dieses Wertvolle auch Zeit und Aufmerksamkeit braucht, damit es nicht verloren geht. Und da sind wir genauso Versuchungen ausgesetzt und leben genauso einen Familienstress und die Kinder nehmen sich genauso viel Zeit und Kraft wie in allen anderen Familien auch.
Martin Bartsch, Sie kommen ja eben mit Paaren auch zusammen, die 50, 60 Jahre lang verheiratet sind. Haben Sie sowas wie ein Geheimnis entdeckt, lang andauernder Ehen?
Also ein Geheimnis gibt es nicht. So wie es jeder Lebensweg, jedes Menschen einzigartig ist. Und wir haben im Bistum versucht, mal Eheweisheiten so zusammenzufassen. Es war nicht ein Satz, sondern es war ja ein ganzes Heft mit verschiedenen Sätzen. Eine Beobachtung, die ich in dem Feld mache, ist, dass, wie wir gerade gehört haben, ja auch die Menschen einfach gelassener werden und so ja die Erwartungen runtergegangen sind. Und dennoch so ein Gefühl merke ich bei den Leuten von Verlässlichkeit, von Treue, von Achtung, Wertschätzung füreinander und Annahme des eigenen, aber auch des Lebens des anderen Menschen. Und das ist für mich vielleicht so ein Geheimnis von gelungener Ehe. Also wenn ich wirklich so hinkomme, den anderen so anzunehmen, um seiner selbst willen und mich so annehmen zu lassen. Also das ist ein tiefes Geheimnis. Und wenn ich das erleben kann, dann ist es vielleicht ein Stück Himmel auf Erden. Und dann ist das vielleicht, was wir eigentlich auch mit Sakrament bezeichnen, wo wirklich dann Himmel und Erde sich verbinden und wo ja das Unendliche berührbar wird.
Monika Mattei, wenn Ihre Kinder mal später heiraten, gibt es da so einen Rat, den Sie denen mit auf den Weg geben würden?
Ja, seid liebevoll und aufmerksam zueinander.
Und dann klappt's auch mit der Ehe. Stressbewältigung, Kommunikationskurse, Ehevorbereitungskurse, Exerzitien, Hochzeitsberatung, Spuren der Liebe suchen. Wir konnten heute hier im Domradio Gruppen zu Gast nur einen ganz kleinen Teil der Angebote vorstellen, mit denen im Erzbistum Köln an Paare, an Verliebte das Angebot gemacht wird, vielleicht an der Partnerschaft mal ein bisschen zu drehen, an zu arbeiten. Pastoralreferent im Referat Ehe und Familienpastoral Martin Bartsch war hier der Gemeindereferent aus Köln-Bickendorf. Stefan Mattei, seine Frau hat er mitgebracht, Monika Mattei und Dagmar Bürger-Küchler war auch hier und hat uns von ihren Erfahrungen mit Ehe und Eheberatung erzählt. Vielen Dank für alle Ihre Geschichten, war sehr interessant. Informationen, wo welche Veranstaltungen, Kurse stattfinden, findet man auf der Seite von Erzbistum.
Ehe-familie.info.
Genau, und wer das nicht findet, www.domradio.de, wir sind verlinkt, da finden Sie das auch. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke unseren Zuhörern fürs Zuhören. Ich wünsche allen gute Nacht und hoffentlich eine schöne Partnerschaft und tschüss.